Bevor es in wenigen Sekunden mit dieser Episode losgeht, ein kleiner technischer Hinweis zum besseren Verständnis. Für die heutige Episode habe ich mir einen Koch eingeladen, mit dem ich über das Kochen in Kitas spreche, also über das Essen zubereiten für Kindergartenkinder. Ich freue mich auf diese Episode wirklich sehr und wir haben neben den ganzen vielen schönen Dingen, die da so mit dran hängen, natürlich auch irgendwann über das liebe Geld sprechen müssen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, er ist mir aus Köln zugeschaltet, zu wissen, dass die Refinanzierung von Kindergärten, von Kitas Ländersache ist. Das heißt also, die Ausführungen, die er dazu macht, sind immer im Kontext Nordrhein-Westfalen zu betrachten und nicht wie sonst hier in diesem Podcast, zumeist im Berliner Kontext, aber das nur am Rande. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß. Kochen für Kindergartenkinder mit Heiko Metzger. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode 85 dieses Podcasts, in dem es normalerweise um ganz viele Bildungsthemen geht. Heute geht es auch um Bildung letztlich, aber vor allem geht es heute ums Essen. Ich möchte heute mit meinem Gast übers Essen reden, übers Kochen reden. Er ist gelernter Koch, arbeitet als Praxisberater Küche und Ernährung in Köln beim großen Träger Fröbel. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man für Kinder gutes Essen in den Kitas zubereiten kann, was die Herausforderungen sind, was die Möglichkeiten sind und warum Kita-Küche, Kita-Essen mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, um es mal so ein bisschen technisch zu formulieren. Ich freue mich ganz doll, begrüßen zu dürfen Heiko Metzger. Hallo Heiko, schöne Grüße nach Köln.
Hallo Marco, schöne Grüße nach Berlin.
Also Sie haben es mitbekommen, wir sitzen uns heute nicht live gegenüber, sondern sozusagen remote aus unseren jeweiligen Arbeitszimmern und ich freue mich ganz doll. Heiko, vielleicht bevor wir loslegen, ein, zwei Sätze mal zu dir. Also du bist gelernter Koch, warum wolltest du Koch werden?
Das ist eigentlich ganz simpel zu beantworten. Meine Eltern hatten eine Gastronomie und in der Gastronomie bin ich aufgewachsen. Mein Vater war gelernter Metzger. Ist auch naheliegend, wenn man Metzger heißt, dass man Metzger wird, ne? Aber der Beruf war mir dann doch zu hart. Ich habe da viele Praktikas gemacht und durch das, dass ich natürlich in der Küche aufgewachsen bin, lag das irgendwie nahe, dass Küche mein Ding ist. So, hat mir irgendwie immer Spaß gemacht. Musste aber dann später in meiner Kochlehre feststellen, dass das, was ich als Küche empfunden hat, nichts mit der Kochwelt an sich zu tun hatte. So, das war dann schon nochmal eine andere Nummer. Aber so hat es eine zum anderen gefunden, genau.
Okay, was war der Unterschied?
Wenn man natürlich als Sohn des Chefs in der Küche steht, dann hat man da natürlich nicht so alle Aufgaben zu tätigen, die man so normalerweise hat. Und das Restaurant, was meine Eltern hatten, war halt so eher eine einfache, würde ich sagen, Wandergaststätte. Es gab einfache Gerichte. Sein Fokus lag natürlich auf dem Fleisch. Durch das seine Metzgertätigkeit hat er so die Wurst selber hergestellt. Und das war einfach ein bisschen was anderes. Und der Beruf Koch, der ist ja viel, viel größer. Und wenn man jetzt so eine Kochlehre durchlebt, dann hat man natürlich alles von der kalten Küche, die Beilagenküche, die Patisserie, die Dessertküche. Da durchläuft man halt viele, viele Bereiche und ist halt richtig intensiv. Und deswegen würde ich sagen, hat es schon nochmal einen anderen Flair gehabt. Ja.
Okay, wie lange bist du jetzt in dem Beruf?
Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, 20, 25, ja, knapp 17 Jahre, würde ich sagen.
Wow, ist schon ein bisschen, ne?
Ja, es sind 22 Jahre. Es ist sogar noch ein bisschen mehr, ja. Aber gefühlt, deswegen fällt es mir auch so schwer, da ich ja da aufgewachsen bin, es ist für mich kein Unterschied. Also es fühlt sich alles identisch an. So, ob ich jetzt arbeite, das fühlt sich so ein bisschen nach einem Hobby an, was man so mit dem man Geld verdienen kann. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also es fühlt sich nicht nach Arbeiten für mich an, wenn ich in der Küche stehe und koche.
Okay, also ich habe jetzt in der Vergangenheit auch einige Köche kennengelernt, die haben gesagt, also in der Küche ist immer Krieg bei uns. So, da ist immer... Immer Alarm.
Ja.
Immer Stress.
Also, das ist natürlich, und das muss man, das kann man nicht irgendwie so abtun, dass das Larifari ist. Wenn man in der Küche professionell arbeitet, dann kann man das schon als Krieg betiteln, auch wenn es nichts mit Krieg zu tun hat. und zwar ist es eher Also im Kopf ist es super anstrengend. Man sitzt in dieser Situation, Essen zuzubereiten. Man hat in der Küche seinen festen Posten. Und es ist so, dass in der Küche jeder seine Aufgabe hat. Und es muss so organisiert sein, dass wenn der Teller für den Gast die Küche verlässt, müssen alle eigenen Funktionen, die in der Küche ausgeführt werden, am Teller zusammengebracht werden. Und es muss natürlich alles zeitlich getimt sein und passen. Und dann hat man ja meistens an dem Tisch nicht nur einen Gast sitzen, sondern mehrere mit unterschiedlichen Essen. Also müssen alle ihre unterschiedlichen Dinge gleichzeitig zusammenbringen. Während ja aber auch nicht nur ein Tisch im Restaurant sitzt, sondern vielleicht noch mal 10 weitere. Und während man das tut, kommen immer noch weitere dazu. Und dann ist man in diesen Prozessen drin, etwas zu tun, während man im Kopf gedanklich schon die nächsten Sachen wieder anleiert, um sie dann fertig zu haben, wenn man sie braucht. Also das ist so wirklich, also ich würde sagen sogar eher sehr viel Koordinationsarbeit im Kopf. So, ich würde sagen, da ist auch so der stressigste Bereich, wenn man gerade so in den Service geht und dann die Essen zubereitet. Ja. Und das kann man sagen, dass es sehr stressig ist, so. Und deswegen sagen die, dass es wie Krieg ist, so, ne? Man hat da so einen Tunnelblick, ne? Man ist dann in seinem Ding drin und das zieht man so durch bis zum Ende, ja. Und dann muss man sich ja auch noch vorstellen, dass vielleicht noch eine Veranstaltung dazu läuft oder parallel eine Hochzeit oder so. Also, das ist wirklich für den Kopf immer eine sehr große Hochleistung, die man da vollbringt. Ja.
Wie lange hast du das gemacht im Restaurant?
Also die klassische Gastronomie habe ich 10 Jahre gemacht und bin, also was heißt 10 Jahre? Also ich habe aktiv, würde ich sagen, 6 Jahre im à la carte gearbeitet. Das hat mich aber nie losgelassen. Also im à la carte war ich immer auch nebenher noch, während ich dann andere Jobs ausgeübt habe. Ich habe relativ früh meine Frau kennengelernt, die war auch in der Gastronomie tätig. Somit war das nicht schlimm, also von den Arbeitszeiten her und so. Aber dennoch hat man sich dann irgendwie nach ein bisschen mehr Familie gesehnt oder so und hat dann versucht, aus der klassischen Gastronomie rauszubrechen. Dann bin ich in die Systemgastronomie übergekommen, habe dann aber dennoch nebenher, so am Wochenende oder so, immer noch in der Gastronomie gearbeitet. Also die hat mich nie verlassen. Deswegen würde ich sagen, dass ich eigentlich schon immer ein Gastronome durch und durch bin und dennoch auch in der Systemgastronomie relativ früh schon Fuß gefasst habe und auch relativ früh schon Karriere gemacht habe. So, das war für mich damals als junger Kerl sehr, sehr wichtig irgendwie. Ich habe diese Bestätigung gebraucht. Das ist auch das, was einem irgendwie als Koch immer so eingetrichtert wird, so mit diesem Beendigen des Berufes, also wenn du ein gelernter Koch bist, dann bist du was und dann kannst du was und dann musst du was draus machen. So, also jeder Koch, der seine Ausbildung fertig hat, hat im Kopf irgendwie diesen Traum, ich will Küchenchef werden oder mein Restaurant aufmachen oder so. Also mit diesem Gedanken spielt man irgendwie immer.
Okay, kannst du ganz kurz, bevor wir da wieder anknüpfen, mal ganz kurz nochmal darstellen, in 3 Sätzen vielleicht, was ist Systemgastronomie?
Ah, also ein Klassiker, was jeder kennen wird, ist das Goldene M oder also alles, was Einheitsessen angeht, könnte man sagen. Aber auch eine Kantine kann es Systemgastronomie sein. Das ist quasi, um es kurz runterzubrechen, man kriegt immer dasselbe mit immer der gleichen Qualität, so würde ich es beschreiben. Das ist
Okay.
eine Systemgastronomie, genau. Und ja, also auch die habe ich am Ende, würde ich sagen, doch schon angefangen umzubauen, also hin zu, ja, Frische. Also man kann ja auch mit frischer Küche eine Systemgastronomie machen. Da braucht man dann nur das Know-how dafür, die Dinge auch zuzubereiten. Und die Zukunft, denke ich, wird generell auch Richtung Systemgastronomie laufen, weil uns einfach die handwerkliche Kompetenz wegbricht.
Das hattest du im Vorgespräch schon gesagt, dass das im Moment so auch ein Riesenproblem ist im Bereich der Köchinnen und Köcher, ne?
Genau, also das merkt man auch an Qualität. Es gibt kaum noch richtig gute Betriebe, die Handwerk vermitteln bei der Ausbildung. Es ist irgendwie über die Zeit so ein bisschen verkommen, dass Auszubildenden so ein bisschen günstige Arbeitskräfte sind. Und das schadet halt, also im Prinzip allem. Das ist auch der Grund, würde ich sagen, warum die Gastronomie kaum noch Auszubildende findet, weil es einfach unattraktiv geworden ist. Man man hat nicht mehr so den Anreiz. Also das Ansehen des Koches ist irgendwie nicht mehr das. Und wenn, das kann ja jeder
Ja.
für sich so ein bisschen selber finden, wenn man so hört, oh, der ist Koch, dann ist so das Erste, was man dem immer entgegenbringt, oh, das ist aber ein harter Job. So, also man hat es irgendwie verknüpft oder verknüpft
Erwischt.
schon. Koch ist kein schöner Job, aber das stimmt gar nicht. Also der Beruf Koch ist ein wunderschöner Beruf. So, das geht eher um die Voraussetzungen, die einem gestellt werden, wenn man die Kochausbildung macht, so, und wo man sie macht. Ich hatte damals das Glück, dass ich in einem Betrieb die Kochlehre anfangen konnte mit einer riesengroßen Küchenbrigade. Also wir waren in der Küche knapp 32 Leute. Davon waren 8, 9 ausgelernte Köche und der Rest Azubis mit also unterschiedlichen Lehrjahr, also Hierarchien hatten wir da drin. Und wir haben da von der Pike auf alles selber gemacht. Also das ist was, wo ich für mich super viel mitgenommen habe. Allerdings waren damals für mich auch die menschlichen Voraussetzungen, also wie geht man miteinander um, wie ist der Druck und so, das war schon sehr unangenehm, würde ich sagen. Also im Nachgang war das aber für mich auch gut, weil ich mir dadurch immer vorgenommen habe, dass ich das später mal anders machen werde. Weil ich mir sicher war, dass es das nicht benötigt, dass man einen Topf durch die Küche schmeißen muss oder jemanden irgendwie
Ach Gott.
vor versammelter Mannschaft anschreien muss oder so. Das braucht es nicht, um eine Kochausbildung zu machen. Aber das ist irgendwie gang und gäbe gewesen in der Gastro. Und das Schlimme ist, dass die Leute das verinnerlicht haben und dann natürlich selber auch wieder weitergegeben haben, in ihren Küchen dann, wo die waren. Also das ist so ein bisschen, haftet es dem Koch an, dass er eine raue Umgangssprache hat.
Okay. Also Jut, das habe ich natürlich den Vergleich nicht, weil ich jetzt auch nie Koch erlernt habe, aber ich kenne das aus anderen Gewerken sozusagen auch, dass die Azubis halt erstmal irgendwie diejenigen sind, die man halt irgendwie erstmal eine Weile triezen muss, gefühlt.
Also,
Was ja mittlerweile auch zum Glück häufig kritisiert wird, ne? Zunehmend,
absolut, ich
aber
finde schon. Also, ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt mit einem Azubi so umgehe, um ihn dazu zu animieren, dass er anfängt, selbstständig zu denken. Also, dass ich ihm vielleicht Sachen machen lasse, die keinen Sinn machen. Als Beispiel dieser Eimer Druckluft, den man holen soll oder so. Also, ne, man nimmt.
Keilriemen fällt.
Ja, man nimmt den Auftrag entgegen, genau, und man versucht ihn auszuführen, um ihn dahin zu bringen, dass er anfängt, darüber nachzudenken, was er tut. Das ist ja auch in Ordnung. Aber das kann ja auf einer ordentlichen Ebene stattfinden, so, ne? Ich finde vor allem, wenn man die dann bloßstellt oder so, das ist was eher nicht so gut ist und was auch dem Beruf sehr schadet, dem Berufsbild an sich.
Ein kleiner Bruch sozusagen. Warum bist du denn in den Kita-Betrieb gewechselt? Also, was hat dich daran gereizt? Von der Systemgastro wahrscheinlich dann in den Kita-Betrieb, ne?
Das ist eigentlich auch total verrückt, weil ich ursprünglich das gar nicht machen wollte. Also ich war damals auch in einer großen Betriebskantine, die mehrere Firmen quasi versorgt hat mit der Mittagsverpflegung. Also wir hatten da ein offenes Buffet. Und da fing ich damals auch schon an, einfach frisch zu kochen, handwerks zu kochen, so wie man das gelernt hat. Also ich habe die Spätzle nicht selber gekauft, ich habe die selber gemacht. Oder ein Sauerbraten oder Knödel oder was auch immer. Weil das einfach, also ich habe das so gelernt, das ist mein Handwerk, das mache ich. Da denke ich gar nicht drüber nach, das fertig zu kaufen. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie null gewertschätzt werde dafür, dass ich das alles tue, und dass das auch gar nicht anerkannt wurde. Und das hat mir so ein bisschen zum Nachdenken gegeben und ich habe mir was gesucht, wo ich mir dachte, okay, das hat nichts mit der klassischen Gastronomie zu tun, wo du diesem Druck ausgesetzt bist, des Kunden gegenüber. Und ich habe lange, lange gesucht und bin dann zufällig bei Fröbel reingestolpert. Zufällig war das auch ein Zeitpunkt, wo meine Frau gerade schwanger wurde, und wir dann auch einen Kita-Platz benötigt hatten. Und das hat sich so einfach gefügt, so. Das hat gepasst und ich hatte dadurch dann auch diese Sorge weg, irgendwie einen Platz zu bekommen. Ist ja auch noch ein großes Thema, einen Kita-Platz zu bekommen. Und so haben wir das dann ja angeleiert, dass ich in die Kita gekommen bin und hatte damals aber auch jetzt irgendwie keine bestimmten Vorstellungen, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, worauf kommt es an, wenn wir über Verpflegung von Kindern sprechen, so. Also das lernt ein Koch nicht, So, das ist kein Teil der Ausbildung. Genauso aber auch die Gemeinschaftsverpflegung kein Teil der Ausbildung ist. Da könnte man eigentlich auch viel mehr nachsteuern. So. Ja.
Das ist interessant. Warum ist das, also Judith, vielleicht hast du eine Idee, die Antwort wirst du vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig wissen, aber warum ist das Kind Teil der Ausbildung?
Das ist
die Bedürfnisse von Kindern.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube generell, dass diese Struktur des Kochs einfach irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich tue es jetzt einfach, irgendwo in den 70er oder 80er Jahren stehen geblieben ist. Ja. Und das kann aber auch einen großen Teil dazu beitragen, dass die Leute, die Köche lehren in den Schulen, halt auch schon etwas älter sind. Also das ist eher nicht so, dass wenn man da diese praktischen Kochlehrer hat, dass das irgendwie ein junger, dynamischer Koch ist, der da steht, sondern das ist schon noch die alte Schule, die da dasteht. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht sagen, wie es jetzt heute aktuell ist, weil ich schon lange nicht mehr auf der Berufsschule war. Aber zu meiner Zeit war das noch so, dass unsere Ausbilder, die hatten noch die alten Kochbücher in sich und die haben natürlich auch nur diese Kochbücher gelehrt und die sind auch nur auf diesem Stand stehen geblieben. Also ich würde jetzt, also es wäre unfair, wenn ich das jetzt behaupten würde, dass es heutzutage auch noch so ist, aber ich sehe in der Praxis, dass das ist, mit dem wir arbeiten, wenn wir Köche bekommen. Das ist eher nicht so, dass es moderner gestaltet wurde.
Also mir ging gerade irgendwie durch den Kopf, jetzt sind meine Kinder mittlerweile in einem Alter, wo sie halt auch Erwachsenengerichte mitbestellen, aber wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wo sie noch im Kindergarten waren oder vielleicht gerade ganz frisch in der Grundschule, wenn man ins Restaurant gegangen ist, hatte man halt irgendwie die Wahl, entweder man nimmt halt ein Erwachsenenessen für die Kinder, was für Kinder halt selten attraktiv ist, nach meinem Eindruck. Oder das gibt halt so ein, ich hoffe, das klingt nicht despektierlich, aber so ein bisschen so ein Verlegenheitsessen. Irgendwie Nudeln mit Tomatensauce oder irgendwie Pommes mit irgendeinem frittierten Fleisch. So. Und das ist so, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, okay, also die Auswahl ist jetzt nicht besonders riesig irgendwie. Und das ist halt irgendwie auch letztendlich auch komplett egal, wo du hingehst, halt immer dasselbe.
Absolut. Also das ist auch ein Triggerpunkt für mich persönlich. Dass die Gastronomie das nicht versteht, dass das die Kunden von morgen sind. Das finde ich sehr schade. Das fängt schon an bei sowas wie einer Wickelmöglichkeit im Restaurant oder so. Also für sowas ist ja gar nichts gegeben im Regelfall. Dann geht's weiter über die Auswahl der Speisen. Und ich finde, wie du sagst, Nudeln mit Tomatensauce finde ich eigentlich schon eine gute Auswahl. In der Regel findet man da eben nur frittiertes Essen. Also da findest du meistens nur Pommes, Nuggets Schnitzel. Ja. Nichts, was annäherungsweise mit einer gesunden Verpflegung zu tun hätte oder so. Und noch schlimmer ist, dass sie noch nicht mal die Möglichkeit hätten, sowas auszuwählen. Und wenn ich jetzt noch so daran denke, dass eine Gastronomie immer ein Gemüse oder was auch immer auf ihrer Speisekarte stehen hat, dann fehlt denen, glaube ich, einfach nur der Fokus dafür, sich da auch mal wirklich Gedanken über die Kinder zu machen. Und da finde ich sogar noch den klassischen Räuberteller, wo die Kinder dann einfach einen leeren Teller bekommen, um sich dann am Tisch zu bedienen, eigentlich noch die beste Variante von allem. Und da würde ich jetzt noch nicht mal nur die Gastronomie verhaften, wenn wir jetzt solche Themenfelder bedienen, wo sind Kinder in ihrer Freizeit? Also sei es ein Freizeitpark, ein Zoo oder wie auch immer. Diese Verpflegung, die da stattfindet, das ist eine Katastrophe. Also das ist genau das, wo widerspiegelt, ja, Kinder essen ja gar nichts anderes. Kinder wollen nur Pommes, wollen nur Nuggets. Aber die bieten gar nichts Alternatives an. Das wird von vornherein schon so angeboten. Also man müsste da irgendwie anders rangehen. Und diese Ernährungsstrategie, was die Bundesregierung verabschiedet hatte, beinhaltete ja genau das, dass auch da eine DGE-konforme Verpflegung stattfinden müsste. Aber irgendwie fehlt mir in dieser Ernährungsstrategie so die Konsequenz.
Was kurz, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, genau. DGE. Ne?
Danke, ja. Mir fehlt da so ein bisschen die Konsequenz, was passiert denn, wenn die sich nicht daran halten? So. Und warum wissen die denn gar nicht, dass das verabschiedet wurde und dass wir das eigentlich den Kindern anbieten sollen? Also ich finde, da ist sehr viel Luft nach oben und da müssten wir irgendwie, also es geht ja nur über gesellschaftlichen Druck, eine andere Akzeptanz aufbauen, dass es da auch für die Kinder einfach eine ordentliche Auswahl gibt.
Was macht denn ein gutes Essen für Kinder aus?
Also das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, aber man kann es so ein bisschen aufdröseln und unterteilen. Ich würde sagen, in erster Linie muss es vielfältig sein. Also das sollte nie eintönig sein, Essen. Zwar mögen Kinder das, wenn sie mit Gewohntem in Kontakt kommen, aber die mögen es auch nicht, wenn es langweilig wird. Also als klassisches Beispiel, wenn ein Kind jeden Tag Pfannkuchen essen könnte, dann würde irgendwann die Zeit kommen und wenn es 2 Wochen dauert, dann würde das Kind kein Pfannkuchen mehr essen wollen. So. Also es muss vielfältig sein, das ist klar. Dann brauchen wir natürlich auch, finde ich, eine Frische immer mit drin. Also, dass es irgendwie bunt ist, dass es ansprechend wirkt. Da kann man arbeiten mit Farben, eventuell auch mit Schnittformen. Also, ob jetzt die Möhre vielleicht aussieht wie eine Blume, wenn man da vorher so ein paar Zesten einreißt und die dann in Scheiben schneidet. Das macht auch was aus, was Kinder sehr ansprechend finden. Und da auch die Abwechslung. Es gibt ja da zum Beispiel dann die Möhre, die vielleicht lila ist oder weiß. Also man hat da ja viel Spielraum, Dinge schön zu gestalten. Und dann natürlich sollte es auch kindgerecht sein. Das ist was, womit ich im Alltag am meisten zu kämpfen habe. Weil wir in unserem klassischen Kochverständnis immer im Kopf haben, wie ein Essen auszusehen hat. Die Essen, wie sie geplant sind, das ist immer genau strukturiert über Garnituren. Also der Koch spricht von Garnituren, aber also vom Aufbau des Essens. Das ist immer genau strukturiert, wie das zu sein hat. Und ich finde, das ist was, womit Kinder eigentlich gar nichts anfangen können. Weil für Kinder ist es nicht relevant, ob die jetzt, also blöd gesagt, ob die jetzt in Königsberger Klops mit rote Beete und Kartoffeln essen oder ob die den Königsberger Klops mit Sauerkraut und Reis essen. So, also die brauchen diese vorgefertigten Dinge nicht. Das ist für die irrelevant. Die essen eher nach dem, ja, worauf sie Lust haben oder was sie anspricht. Also das ist was man generell irgendwie aufbrechen muss, wenn man sich über Kinderverpflegung Gedanken macht. Und das kriegt man am besten hin, wenn man mit den Kindern spricht. So. Oder wenn man die Kinder sogar irgendwie beteiligt daran, was es zu essen gibt. So. Und da kommen auch dann sehr lustige Varianten raus, die man vielleicht als Erwachsene gar nicht angehen würde. So. Und dann finde ich natürlich, dass es schmecken muss. So. Das ist auch immer so ein Punkt. Der das Essen zubereitet, es geht nicht darum, ob der das toll findet oder ob der Erwachsene das toll findet, der das isst oder ob dem Salz fehlt oder so. Es geht darum, dass es den Kindern schmeckt. Und da haben wir Erwachsene immer diesen Drang, und das haben wir ja generell, wenn es um Kinder geht, dass wir denen unseren Willen aufzwingen wollen. So, also da finde ich, ist am meisten Spielraum, wenn man sagt, was braucht ein kindergerechtes Essen? Es braucht das Kind, das das Essen gut findet, so.
Wie kann man die Kinder einbeziehen?
Ich finde, also ich bin ja jetzt in dem Kita-Feld tätig so, aber ich finde, das kann eigentlich jeder privat zu Hause für sich schon anfangen, indem man zum einen die Kinder fragt, was gibt's zum Essen, und jetzt werden die meisten direkt die Augen verdrehen und sagen, ja, da höre ich ja immer das Gleiche. So. Aber woher kommt das denn? Vielleicht, weil das Kind gar keine Alternativen so zur Verfügung hat. Also wäre es doch sinnvoller, wenn man sagt, okay, wir könnten jetzt vielleicht morgen könnten wir Nudeln oder Reis machen. So, also haben wir dem Kind schon mal eine Auswahl gegeben. Und dann können wir weitergehen. Was machen wir dazu? Können wir vielleicht Fischstäbchen machen oder irgendwie ein Bratling oder eine Frikadelle oder, also, das, man kann ja den Kindern Auswahlmöglichkeiten geben und sie daran auswählen lassen. Und dann kommt man eben schon dahin, dass ein Kind nicht immer das Gleiche zu essen haben möchte. Und jetzt, nur um das zu vollenden, weil das ist ein wichtiger Teil dabei, da endet es nicht. Also es endet nicht dabei, das Kind zu fragen oder zu beteiligen, was essen wir, sondern jetzt geht's weiter, wir gehen zusammen einkaufen, die Kinder da mitzunehmen. Jetzt kann auch wieder der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ich kann doch mit meinem Kind nicht einkaufen gehen, das eskaliert. Das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Das ist ein bisschen Aufwand, aber wenn das läuft, läuft es sehr gut. Man kann ja auch klare Regeln im Vorfeld schon mal vereinbaren, bevor man dann einkaufen geht. So. Und also ich habe das noch nie erlebt, dass die Kinder da quer gehen, wenn ich die dann losschicke und sage, geh mal bitte eine Gurke holen oder so. Und dann kommen die vielleicht mit der matschigsten Gurke, die es gibt, oder mit der hässlichsten, die da liegt. So, den kann man dann nehmen, wenn man es nehmen kann. Oder man kann mit dem Kind darüber sprechen, worauf muss man denn achten, wenn man eine Gurke kauft. Und schon haben wir was, was eigentlich mit deinem Thema zu tun hat, Ernährungsbildung. So, und das ist genau das, wo wir jeden Tag dazu beitragen können, den Kindern was mit auf fürs Leben, also mitzugeben. So, und dann haben wir jetzt den Einkauf und jetzt kommen wir wieder nach Hause und jetzt kochen wir zusammen. Warum müssen die Kinder da bekochen und können sich nicht dran beteiligen? Ob sie nur das Gemüse waschen, ob sie nur im Topf rühren oder vielleicht schon die Fertigkeiten so haben, dass das muss man sich natürlich erarbeiten, aber das war ja bei jedem so, dass man sich das erarbeiten musste. So, und wenn man die Kinder damit einbezieht und in diese Strukturen mit reinbringt, dann hat man genau das, was man braucht, um Kindern ein Gefühl zu vermitteln, was eine gesunde Ernährung beinhaltet, was eine gute Ernährung beinhaltet.
Wie macht man das in der Kita als Kita-Koch? Also, du kannst ja jetzt nicht mit, ich sage jetzt mal, 100 Kindern, die meinetwegen in so einer Kita sind, wenn es eine große Kita ist, sagen, wir gehen jetzt irgendwie alle zusammen in den Supermarkt und gucken mal nach der besten Gurke.
Ich würde sogar sagen, in Berlin ist es noch eine kleine Kita, wenn es 100 Kinder sind. Ne? Die haben ja schon
Ja, die haben wir.
diesen.
Das stimmt, wir haben große Kitas, wir haben aber auch eine Menge Elterninitiativkitas beispielsweise. Also so kleine Kitas bis, ich sag mal, 20 Kinder oder so, aber ja,
Also ich kann dir ein bisschen
die
ein
gibt's.
Beispiel geben, wie wir das gemacht haben damals. Weil das Ernährungsbildung war für mich natürlich der Schlüssel, um meine frische Küche den Kindern näher zu bringen. Das ist so, wenn die Kinder in eine Kita reinkommen, wo das schon gelebt ist, dann akzeptieren die das von vornherein, die stellen das gar nicht in Frage. Aber die schwierige Aufgabe ist, wenn du in einer Bestandskita, die eingefahren ist mit ihren Sachen, da Änderungen reinbringst, da eine Akzeptanz zu schaffen. Das bedarf viel Arbeit. Und da fingen wir auch an, zum Beispiel, dass wir mit den Kindern auf den Markt gegangen sind. Jetzt können wir natürlich nicht mit 100 Kindern auf den Markt gehen, das ist klar. Aber wir haben dann jede Woche immer eine Gruppe zusammengetrommelt. Das waren so 10, 15 Kinder. Und die haben wir dann halt immer durchwechseln lassen. Und mit denen sind wir dann auf den Markt gegangen. Und so kannst du das dann realisieren. Parallel müsstest du ja jetzt auch nicht unbedingt auf den Markt gehen. Du kannst dir ja auch sowas wie einen Acker anlegen. So, da gibt es verschiedene Initiativen. Eine, mit der wir gut immer gearbeitet haben, das waren damals die Akademie, jetzt heißen die, glaube ich, Ackerracker. Die haben uns geholfen, da einen Acker anzulegen und es begleitend zu implementieren. Also die haben das einfach begleitet, damit wir in der Lage dazu waren, eigenständig einen Acker zu pflegen. So, und da haben wir dann die Eltern mit reingeholt, die Kinder und dann, das ist auch wieder etwas, wo wir aus der Kita mit der Ernährung rauswirken in die Familien, und gleichzeitig den Kindern eine Ernährungsbildung stattfinden lassen auf einfache, ja, Wege. Und jetzt noch, um das abzuschließen, der Koch kann auch ernährungsbildende Maßnahmen in der Kita stattfinden lassen, indem er einfach in die unterschiedliche Gruppen reingeht oder sich in unterschiedliche Morgenkreise andockt. Und damit den Kindern einfach Dinge macht oder Angebote macht. Im besten Fall hat er einen Pädagogen, der auch Bock hat auf gesunde Ernährung und so. Dann arbeiten die zusammen und dann haben die vielleicht das Bistro, was sie bespielen, wo die jeden Tag irgendwie vielleicht das Gemüse bearbeiten, was es heute zu essen gibt. Und so verlieren Kinder zum einen die Angst vor dem Unbekannten, weil das ist halt auch ein Riesenfakt, dass die meisten Kinder gar kein frisches Gemüse mehr auf dem Tisch stehen haben. Also das ist wirklich ein Ausnahmezustand, wenn das bei Eltern zu Hause stattfindet. In der Regel ist das nicht so. Und so kriegt man die Kinder dahin, dass die das als normal annehmen. Also irgendwann verschwindet dieses, oh, das ist was Besonderes, sondern das ist völlig normal, dass das da ist. Und man kann halt Vielfalt so auch rausarbeiten. Also, dass man so vielleicht Gemüse wie ein Fenchel, was jetzt nicht so gang und gäbe ist, auch etablieren kann.
Ja, also das ist auch hier in Berlin jetzt kurzer Querverweis, immer auch mit ein Argument gewesen für die Frage Schulmittagessen kostenlos, ja, nein. Dass man gesagt hat, gerade Kinder aus armutsbetroffenen Haushalten will man da einfach regelmäßig eine vollwertige Mahlzeit anbieten, die dann halt auch qualitativ gut sozusagen ist mit Gemüse und so weiter und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht über das Schulessen reden, aber ja, das ist definitiv ein Punkt. So.
Aber dieses Thema hast du ja nicht nur in der Schule, das hast du auch in der Kita. Also.
Genau, aber das war jetzt, wie gesagt, sozusagen ist immer Teil der Argumentation, wenn wir hier in Berlin über Schulessen reden. Aber ja, klar. Nee, genau, lass uns bei den Kitas bleiben. Aber ich finde, da merkt man es dann auch. Also, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon gehabt, ne? So diese Frage, war das jetzt der Unterschied zwischen Schul- und Kita-Mittagessen? Also, man merkt, bei den Sachen, die du jetzt genannt hattest, meine Kinder waren ja auch mal in der Kita gewesen, da hatten wir es so ähnlich. Da gab es auch eine eigene Küche im Haus. Und da ist sowas nach meinem Eindruck durchaus möglich. In der Schule wirklich schon viel, viel schwieriger. So. Insofern bitte immer im Hinterkopf behalten, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden jetzt wirklich nur über Kitas.
Wobei ich dir ja auch gesagt habe, dass ich da großes Potenzial sehe in den Schulen, ne? Also ich finde,
Ja.
da müsste es genau anknüpfen und weitergehen. So. Und es ist ja auch noch nicht Standard oder gang und gäbe, dass in allen Kitas frisch gekocht wird. Das ist eher das Gegenteil. Also in der Regel sind da einfach nur Caterer drauf. Und da findet dann meistens auch eher keine Ernährungsbildung statt. Oder es sind dann halt irgendwelche Initiativen mit involviert, die dann Ernährungsbildung parallel stattfinden lassen. Aber, das kann ich dir auch getrost unterschreiben, eine Einrichtung, wo eine Küche und ein Koch drin steht, das ist etwas ganz anderes. Und das fängt schon an, wenn du morgens die Tür der Kita aufmachst. Du riechst das schon. So, da wird gearbeitet, da wird gebrutzelt, die Kinder sind direkt dran und wollen in die Küche und gucken, was ist da los. So, und das schaffst du nicht, wenn du einen Caterer hast.
Ja, also ist auch total interessant, jetzt wieder eine kurze Anekdote dazu. Als meine Kinder dann irgendwann eingeschult worden sind, hatte man natürlich auch die Situation abholen nachmittags, ne, vom Hort und so weiter. Und das war total interessant. Man kommt in diese Gebäude rein und es ist egal, an welchem Tag man hinkommt und egal, was es mittags gab. Dieses Haus roch halt irgendwie immer gleich und es roch halt genauso wie meine Schule damals in den 90ern gerochen hat, wenn es Mittagessen gab. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das? Wie kann das sein? Hast du dafür eine Erklärung?
Also ich würde jetzt mal direkt sagen, dass auf jeden Fall da dann nicht frisch gekocht wurde.
Genau.
Also natürlich, Essen entwickelt auch einen Duft und einen Geruch und wenn es lange warm steht, dann ist egal, ob du das gerade frisch gekocht hast oder ob das schon vorgekocht war und du wärmst es nur noch auf, irgendwann kommt so ein Punkt, wo es so ein bisschen, ja, so ein Geruch entwickelt, der sich so ein bisschen, ja, wie so eine Suppe, die schon 4, 5 Stunden auf dem Tisch stand. Also das setzt sich dann fest und die Schulen haben in der Regel auch keine guten Belüftungen. So. Und dann hast du das einfach so drin. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange sich das baulich nicht irgendwie verändert. Ja.
Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Schulbau. Also hatte ich auch schon mal hier, aber das würde jetzt dann sozusagen zu weit führen. Aber wobei, lass uns mal ganz kurz zu einem vielleicht angrenzenden Thema kommen. Küchenausstattung. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal. Welche Voraussetzungen braucht man eigentlich, um in einer Kita für Kinder vernünftig kochen zu können?
Das ist auch ein schweres Thema, ein großes Thema und es lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Ich würde sagen, generell, das kommt natürlich immer auf die Gegebenheiten drauf an, aber generell kannst du immer kochen. So, jetzt kannst du aber nicht in einer kleinen Haushaltsküche also wie wir sie zu Hause haben, für 100, 200 Kinder kochen. Das ist unrealistisch, das funktioniert nicht. Da muss man schon gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ich habe das Glück bei unserem Träger, dass wir eine eigene Bauabteilung haben und wir uns da quasi mit der Praxis zusammen ein Konzept erarbeiten konnten, was dann in der Realität funktioniert, also mit dem man dann arbeiten kann. Und dementsprechend können wir dann auf Gegebenheiten auch bei den Bestandshäusern einfach reagieren und uns da ein bisschen anpassen. Was bräuchte man konkret für Voraussetzungen? Also man braucht einen Herd, man braucht einen Ofen, man braucht eine Kühlmöglichkeit und eine Möglichkeit zu spülen. So, das ist so das, was gegeben ist. Aber wie alles in Deutschland ist es sehr bürokratisch gehalten. Wenn du sage ich jetzt mal, eine vegetarische Verpflegung anbietest, dann sind die Voraussetzungen, was die Hygiene angeht, nicht mehr so streng oder nicht mehr so hoch, wie wenn du jetzt eine Mischkostverpflegung anbietest, wo du Fleisch und Fisch mit verarbeitest. Aber was eigentlich der hauptsächliche Knackpunkt ist, ist, dass du Also Platz brauchst, du brauchst die Kapazitäten an Strom, du brauchst eine Belüftungsanlage, du brauchst ein Abwassermanagement, also dass du so einen Fettabscheider hast, der das auffängt, bevor es in die Kanalisation geht und so. Und da finde ich, da müsste man auch irgendwie das komplett mal reformieren, weil als Kita oder als Schule, das spielt keine Rolle, bist du den gleichen Auflagen unterlegen, wie ein gastronomischer Betrieb es hat, der vielleicht 24-Stunden-Service hat oder der viel mit Fett verarbeitet oder, und das macht es unglaublich schwer und auch sehr teuer, solche Küchen in der Praxis zu realisieren. Also, nur als kleines Beispiel, abhängig, ob man eine Lüftungsanlage bauen muss oder nicht, ist allein die Stromzahl an Geräten, die in der Einrichtung verbaut ist. Also nicht der Inhalt oder wie damit gearbeitet wird, sondern wenn du jetzt einen großen Herd hast und einen großen Ofen, dann bist du meistens schon an der Grenze, dass du danach eine riesen Lüftungsanlage einbauen musst, um da dann die Lizenz zu bekommen, dass du da kochen darfst. Also es ist total verrückt. Das ist alles ein bisschen sehr stark gezogen. Und ich verstehe das alles, wenn wir in Richtung gastronomische Betriebe gehen und so. Aber zum Beispiel Friteusen haben wir gar nicht in den Einrichtungen. Und dennoch unterliegen wir den gleichen Auflagen, wie wenn wir das hätten. So. Für uns ist natürlich auch eine Belüftung und eine Abluft wichtig, aber die muss halt nicht in so einer Riesendimension dann da sein, wie es vielleicht ein Betrieb hat, der da 8, 9 Stunden am Tag kocht.
Wie ist so ein Tagesablauf in der Kita-Küche? Also, du hast ja gerade gesagt, ne, das ist halt keine Küche, die halt 8, 9 Stunden am Tag kocht, sondern
Naja, also in der
wie kann man sich
Regel
das vorstellen?
fängst du morgens an und generierst das Frühstück. Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Wir haben meistens so ein Frühstücksbuffet in den Einrichtungen, wo die Kinder dann quasi sich dran bedienen können. Da gibt es dann Cerealien, es gibt so ein schönes Buffet mit Käse, Aufstrichen, Brot. Da können die sich dann bedienen. In der Regel wird das Brot meistens am Vortag gebacken. Wenn du frisches Brot aufschneidest, weißt du wahrscheinlich selber, wenn du schon mal gemacht hast, dann ist es schwierig, dass da die Krume nicht zerbricht und so.
Ja,
Aber
fällt halt schnell auseinander.
genau, und es ist auch einfach, also wenn du schon so viel Mühe machst, so ein frisches Brot zu backen, ist es schade, wenn du es so warm aufschneidest, weil du hast dann dein Ergebnis kaputt gemacht dadurch. So, und dann geht's weiter in die Produktion, dann machst du deine Vorbereitung für dein Mittagessen. Also Beispiel, es würde jetzt heute die klassischen Nudeln mit Tomatensauce geben, dann würdest du die Nudeln kochen, die Tomatensauce ansetzen, vielleicht ein bisschen Rohkost schneiden. In der Gastronomie kocht man Dinge immer vor. Also Mise en place ist der französische Begriff dafür. Also das ist so klassisch eigentlich in der Gastronomie, dass man Dinge vorkocht, den Garprozess beendet. Also man schreckt sie dann ab, kühlt sie wieder runter und wird sie dann zum Punkt, wenn man sie braucht, wieder erwärmen. Also so ist es auch in den klassischen Gastronomien. Wenn man jetzt wohin geht und bestellt ein Essen, dann darf man nicht davon ausgehen, dass das in dem Moment komplett frisch zubereitet wird. So. Also man arbeitet mit vorgefertigten Dingen, die man dann à la minute warm macht. So sagt man das. Und dann hat man meistens noch ein bisschen Luft bis zum Mittag, dann bereitet man schon die Nachmittagsverpflegung vor, was auch immer es gibt, ob es so Müsli-Riegel sind oder so, oder irgendwie ein Kompott mit Quark oder was es auch ist. Und das war's dann eigentlich. Und dann geht man meistens noch seine Reinigungen durch, pflegt seine Hygienelisten. Ja, und dann nebenher kommt dann meistens immer der Spül zurück und man reinigt dann so die ganzen Sachen, verräumt es wieder. Und im besten Fall hast du um 14, 15 Uhr deinen Feierabend, es ist alles getan, alle sind glücklich und zufrieden. So.
Klingt auf jeden Fall deutlich entspannter als in der Gastro.
Absolut, ja. Das ist auch ein Grund, warum wir dieses Thema, also Ausbildung ist uns ja auch ein wichtiges Thema. Und wir sehen ein bisschen die Möglichkeit, dass wir die Kochausbildung auch in unseren Einrichtungen aufleben lassen können. Also vor allem in den größeren Einrichtungen, wo wir ja ein bisschen Menge verarbeiten, dass wir mit Blockpartnern zusammen, also sprich mit gastronomischen Betrieben zusammen, Köche ausbilden. Und wir sehen da ein bisschen den Vorteil darin, dass wir halt nicht diesen Druck haben, den sie in den normalen à la carte Geschäften haben, also in den normalen Restaurants. Bei uns hätten die Zeit, in Ruhe turnieren zu lernen, also Gemüse in Form zu bringen. Also Dinge, die Zeit brauchen, um sie ordentlich lernen zu können, das könnten wir denen bieten. Und parallel hätten wir durch unsere Blogpartner die Möglichkeit, ihnen auch die Realität nahezubringen. Wie ist es, im à la carte zu stehen, vor dem Herd, während die Bons reinkommen, das Essen fertig zu machen? Und also, dass sie in der Praxis auch das mit aufnehmen können und dann auch letzten Endes überleben werden, wenn sie dann mal in die freie Gastronomie gehen würden. Und wir sehen das halt so, dadurch, dass wir unsere Küchen auf so Frischkochküchen umgestellt haben. Wir haben im letzten Jahr intensiv daran gearbeitet, Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit, also all diese Themen, die in Zukunft bedient werden, die haben wir in den Küchen vorangebracht und ein bisschen, ja, gefestigt. Und wir sehen da einfach die Möglichkeit, die Kochausbildung auf ein neues Level zu bringen, so. Und das sind wir jetzt gerade dabei, das zu realisieren.
Was ja auch immer so ein Thema ist in der Kochausbildung, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen, ist natürlich auch die Frage von, wie hoch ist der finanzielle Einsatz für Gerichte? Und da habe ich mir mal sagen lassen von einem anderen Koch, also das kann passieren, wenn du dann irgendwie mal zwischendurch Mist baust in der Küche, dass du dann erst schnell unrentabel bist. Wie bekommt man das in der Kita-Küche hin, wo du ja auch bestimmte Vorgaben hast, was so ein Gericht überhaupt kosten darf, also so einen vernünftigen Mittelweg zwischen Finanzierbarkeit und Qualität?
Ja, das ist ein eigentlich wichtiges Thema und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, in der Gastronomie verdienst du ja Geld, also du machst ja Umsatz, du hast ja einen gewissen Gewinn. Und da kalkulierst du natürlich von vornherein auch schon ein, dass sowas mal schief gehen kann oder dass dir mal was verbrennt oder das sind ja Dinge, die, das ist alltäglich, das würde ich sagen, kann selbst den besten Köchen passieren. In der Kita haben wir da ein bisschen andere Herausforderungen, weil die Finanzierungslage ja nicht so definiert ist, wie ihr es jetzt in Berlin mit den Schulen zum Beispiel habt, dass die Kommune das quasi übernimmt oder bezuschusst. In der Regel ist es so, dass die Verpflegung gar keine Rolle bei der Finanzierung. Wir haben, wenn wir von den Eltern quasi Essensgeldbeiträge einsammeln, ist das unser Budget, was wir haben, um das Essen zu generieren. Und nicht nur das Essen, sondern davon müssen wir dann auch den Koch bezahlen, die Küche, die Reinigungsmittel und dann wird es schon wieder sehr eng und knapp. Und das ist aber oft was die meisten Eltern gar nicht wissen oder das denen nicht bewusst ist, weil sie ja in der Regel schon Kita-Gebühren an die Kommunen überweisen und sie denken, in der Regel ist damit eigentlich schon alles abgedeckt. Und wenn ich jetzt einen Essensbeitrag bezahle, dann wird davon natürlich auch nur das Essen bezahlt. Aber die verstehen nicht, dass dahinter auch noch Menschen stehen, die davon ja auch noch bezahlt werden müssen, also die das Essen zubereiten. Und nichtsdestotrotz haben wir da immer noch den Vorteil mit den frischen Küchen gegenüber dem Caterer, dass wir ja keinen Gewinn erwirtschaften müssen und dass wir vor Ort wirken. Also wir haben dann die Möglichkeit, dass solche Dinge wie jetzt den Transport des Essens, das fällt weg. Also da haben wir dann auch wieder Vorteile gegenüber einem Caterer. So, und jetzt kommen wir zum Kalkulieren des Essens. Es ist meistens so eine Mischkalkulation, die darauf beruht, dass nie immer alle Kinder da sind, dass Kinder auch mal im Urlaub sind, mal krank sind. Also das ist da alles so ein bisschen mit einberechnet. Und trotzdem ist es sehr eng, wenn wir das sehen, was da noch übrig ist. Und Kinder essen in der Regel, außer wenn es jetzt mal sowas gibt wie Nudeln oder Kartoffelecken oder so, dann essen die auch jetzt nicht wie ein Erwachsener. Also wir brauchen da ja auch nicht die Mengen generieren, wie wenn wir für Erwachsene kochen. Und das war auch etwas, was am Anfang, wo ich anfing in der Kita zu kochen, für mich immer der erste Punkt war, so günstig wie möglich einzukaufen. Ich habe 0,8 gegeben auf Qualität, weil mir das wichtiger war, dass ich mit dem Budget hinkomme, weil ich kam aus der Wirtschaft, da war Budget einfach das A und O.
Ja.
Und ohne überhaupt zu hinterfragen, ob das gut ist, was ich da mache, habe ich das so übernommen und mit der Zeit festgestellt, dass wir es einfach mal probieren müssten, das Ganze umzustellen und gucken, wie ist es denn, wenn wir jetzt statt normaler Milch eine Biomilch kaufen? Kann ich mir das leisten? Ist es finanzierbar? Dann hatte ich schweife jetzt kurz aus, dann hatte ich damals so was entdeckt, das hieß das Schulmilchprogramm von der EU. Darüber konnte man Fördergelder generieren, mit dem quasi Milch finanziert wurde, die ich oder bezuschusst wurde, die ich gekauft habe. Und dann konnte ich auf einmal mir auf jeden Fall Biomilch leisten und habe gleichzeitig ein bisschen ja Puffer gehabt und habe dann nicht nur die Milch im Bio gekauft, sondern auch dann den Käse. Und so hat es eine zum anderen geführt, damit ich von diesem, ich kaufe nur noch das Günstigste, ein Bewusstsein entwickeln konnte zu, ich will was qualitativ Gutes haben. Dann fing ich an, Produkte nicht mehr fertig zu kaufen, weil Fertigprodukte sind einfach immer teurer, wie wenn man das selber macht. Und das fing an bei mir jetzt persönlich mit Brot. Also Brot war in der Kita so ein riesen Kostenfaktor. Egal, ob ich das Brot vom Großlieferanten gekauft habe, tiefgefroren aufgebacken habe oder ob ich das Brot vom Bäcker um die Ecke geholt hätte. Also natürlich wäre das Brot vom Bäcker um die Ecke immer noch die bessere Variante, weil da habe ich einen Handwerksbetrieb vor Ort, den ich unterstütze, ne? Aber wo ich anfing, das selber zu machen, kam ich kostentechnisch nicht mal mehr annäherungsweise an die Summen ran, die ich vorher ausgegeben habe, wenn ich Brot gekauft habe. Und so habe ich dann festgestellt, okay, der Weg muss hin zur Frischküche wieder, zum Handwerk zurück, weil das das Ganze auch finanzierbar macht. Und Stück für Stück habe ich feststellen können, dass durch die Einsparungen ich dann nicht mehr Geld zur Verfügung hatte, weil ich dann gleichzeitig die Produktqualität hochgehalten habe. Also dann habe ich mein Mehl in Bio-Qualität gekauft, habe ich geguckt, dass ich es aus einer regionalen Mühle um die Ecke bekomme. Also und so habe ich das Schritt für Schritt ergänzen können und konnte mit jedem Bereich, den ich umgestellt habe, ihn selber zu generieren, Budget frei machen für einen neuen Bereich, den ich dann umstellen konnte. Und so habe ich das geschafft, über die Jahre hinweg zum gleichen Budget, zur gleichen Verpflegungseinheit, wie wir es vorher auch hatten, weg von diesen Fertigküchen hin zu einer kompletten frischen, regionalen, saisonalen Küche mit einem hohen Bioanteil. Also wir haben ihn damals so auf 80% hochgeholt.
Aber da braucht man dann natürlich auch Leute, die halt die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, so wie du jetzt, ne?
Ja, also ich habe das ja nicht, also es war ja nicht ein Auftrag, den ich bekommen habe, das zu tun. Das hat sich ja so.
Nee, aber du hattest ja quasi die Zeit irgendwoher.
Nee, das habe ich viel in meiner Freizeit gemacht. Also okay. Ich habe da wirklich sehr viel Engagement reingelegt, weil es mir einfach wichtig war. Also generell ist mir das Handwerk wichtig des Kochs. Ich finde, das macht was mit Menschen, die damit zu tun haben. Und das habe ich auch gespürt in meiner Kita. Also nur als Beispiel, da kam meine Mutter auf mich zu und dann sagte sie, wegen Ihnen muss ich jetzt zu Hause selber kochen. Und dann dachte ich, nee, ist das jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment? Ich kann keine Spätzle mehr kaufen. Ich muss die jetzt selber machen. Die essen das nicht mehr. Und das war für mich irgendwie wie so ein Ritterschlag. So. Und da dachte ich das erste Mal, wow, was habe ich gemacht, dass ich aus meiner Kita-Küche raus so eine Wirkung habe. Und es hat sich dann auch wiedergespiegelt auf Elternabenden und so, dass die Eltern anfingen, interessiert für das Thema zu sein. Also alles, was am Anfang die gar nicht so auf dem Schirm hatten, war auf einmal, hat es eine Rolle gespielt. Es war eine zentrale Rolle. Und so haben wir es geschafft, auch durch die Kinder in die Familien reinzuwirken. Und das war für mich irgendwie ja ein tolles Erlebnis, so das wiedergespiegelt zu bekommen.
Also find ich toll. Also tatsächlich, das ist so ein, ist, glaube ich, jetzt auch aus meiner persönlichen Elternperspektive auch nichts, was sich jetzt irgendwie sofort aufdrängt, so als Thema, mit dem man sich beschäftigt. Mhm. Was machen die Kinder eigentlich in der Kita mit dem Essen? Also natürlich spricht man beim Elternamt drüber, was gibt es hier eigentlich so? Aber dass man sich damit irgendwie tiefer beschäftigt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht nicht so naheliegend. Insofern ist es interessant.
Und das, also auch die Haltung, die ich hatte, ne, also die ich entwickelt habe, dass wir eher das Regionale anstoßen und versuchen, regionale Produzenten und so zu finden. Das sind ja alles Dinge, ich wusste das ja alles vorher nicht. Und ich muss auch sagen, als ich anfing, diesen Weg zu gehen, hat man mir immer gesagt, dass das nicht möglich ist und nicht finanzierbar ist und das ist alles viel zu teuer. Also diese Floskeln, die man so kennt und dann auch wiedergibt, So, die sind mir auch immer begegnet. Aber ich bin halt eher den Weg gegangen, es zu probieren. Und ich dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren. Also wenn es nichts wird, dann weiß ich das nächsten Monat, dass es zu teuer war oder wie auch immer. Dann steuere ich halt wieder um. So. Also ich bin es trotzdem erstmal gegangen, bevor ich mir dann die Meinung gebildet habe, ob es geht. Und das fand ich toll, dass die Eltern das übernommen haben. Durch das, dass ich das nach außen kommuniziert habe und denen erzählt habe, was wir so machen. Also wir hatten so Newsletter rausgeschickt, immer einmal im Monat. Und da habe ich die immer ein bisschen abgeholt. Und dann fing ich an, sowas wie so eine Brotbackaktion zu machen, dass ich den Eltern dann auch mal die Möglichkeit gegeben habe, so ein Brot von der Kita zu bekommen. Also so ein Brot, wie wir das in der Einrichtung auch den Kindern anbieten. Oder haben dann angefangen, unsere Frühstücke zu öffnen, dass die Eltern einmal im Monat vorbeikommen konnten und mit den Kindern in der Kita frühstücken konnten. Also dass sie sehen konnten, wie machen wir das eigentlich in der Kita und was ist da los? Und darauf will ich hinaus. Da habe ich den Eltern auf einmal durch das, dass ich das so aufleben lassen habe, ein Bewusstsein mitgegeben, dass sie selber anfingen, eher dann doch den Wochenmarkt anzusteuern, wie abends noch im Großmarkt vorbeizugehen oder so. Und das fand ich, das hat mir schon gezeigt, dass die Kita der beste Ort ist, um Ernährungsbildung stattfinden zu lassen. Also das hat einfach Auswirkungen auf alle Bereiche. Und es ist ja auch die Grundlage, damit fängt ja alles an. Also das Leben fängt ja an, sozusagen in der Kita. Und man hat da einfach, man könnte da noch viel mehr bewirken, wenn man da einfach viel mehr mitarbeiten würde.
Das ist, also da geht mir jetzt gerade so ein bisschen das Herz auch wieder auf, auch wenn ich so zurückdenke, so den Vergleich Kita und Schule. Also Kita ist da auch echt ein toller Lernort. So für die Kinder, für die Eltern ein Ort, an dem man irgendwie zusammenkommen kann, was sicherlich auch mit den Gruppengrößen zu tun hat und so weiter. Aber da merke ich dann auch wieder, wie krass der Kontrast eigentlich zum späteren, also zur Schule später ist. So und wie, also wie unterschiedlich auch die Lernansätze da sind mitunter. Also ich will jetzt nicht die Schule verteufeln, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber man merkt schon, dass das eine sehr andere Herangehensweise an Bildung in vielen Bereichen ist.
Absolut. Ich finde auch, also hier in NRW haben die jetzt vor kurzem die Personalverordnung geändert, so dass wir auch, also so Multiteams schaffen können, sprich, wenn Kitas keine pädagogischen Kräfte finden, können wir mit externen gelernten Kräften in der Kita arbeiten. Also zum Beispiel ein Schreiner oder ein Gärtner oder ein Koch können dann quasi in der Kita die Betreuung nicht im Sinne der Betreuung übernehmen, aber die können Angebote da stattfinden lassen. Und ich
Ja.
finde generell, dass man mehr diese Praxis, also unseren Alltagsleben, das Handwerk, müsste viel mehr in diesen Bildungseinrichtungen stattfinden. So, also wo denn sonst können wir das Wissen vermitteln oder den Leuten mitgeben fürs Leben?
Da sind wir auch beim Thema berufliche Orientierung, was auch hier im Podcast immer mal wieder so tatsächlich Thema ist. Also wie kriegt man es? Das Thema berufliche Orientierung in die Bildungseinrichtungen rein. Meistens ist der Kontext dann wiederum Schule. Wie bekommt man es in die Schulen rein? Weil da ist man natürlich dann sehr nah auch wiederum an der beruflichen Ausbildung irgendwann dran. Aber das fängt halt eben auch schon in dem Moment in der Kita an, ne?
Absolut.
Dass
Also
man die Kinder
generell
ranführt.
finde ich die Kitas, merkt man ja auch bei diesen ganzen Förderprogrammen und so, was es gibt. Es fängt meistens immer alles erst in der Schule an. Also Kitas, die sind noch nicht da angekommen, wo sie hin müssten. Wir haben da eine riesengroße Wirkungsmöglichkeit und vor allem halt die Basis schon mal zu schaffen, damit später die, wo darauf aufbauen, ja schon viel besser damit weiterarbeiten können. Also Kitas sind da irgendwie ein bisschen nicht in dem Fokus, wo sie sein sollten.
Ich habe jetzt neulich, ich werde es mal hier in die Shownotes packen, oder ich lese gerade ein Buch von Aladin El-Mafalani, der sich gerade mit dem Thema Kindheit auseinandersetzt, aus soziologischer Sicht und auch aus sozusagen gesellschaftsdemografischer Sicht. Und der hat einen interessanten Vorschlag in dem Buch gemacht, nämlich, man möge doch bitte die Boomer-Generation, die jetzt in die Rente geht, in die Bildungseinrichtungen reinholen, ihnen irgendwie Angebote machen, zu sagen, Mensch, kommt hierher. Helft uns, vielleicht seid ihr nicht mehr im Handwerksbetrieb, weil ihr jetzt in Rente seid, aber kommt hierher, wir brauchen euch.
Absolut.
Und den Ansatz fand ich total interessant, also aus verschiedensten Perspektiven.
Sowas Ähnliches habe ich, glaube ich, gestern in einem Interview mit dem Robert Habeck gelesen, der genau diesen gleichen Ansatz gebracht hat, dass Rentner oder also Leute, die einfach fertig sind und in Rente gehen könnten, einfach ihr Know-how in diese Einrichtungen bringen sollten, in Schulen, in Kitas, weil die da halt noch richtig viel bewirken können. Und das Wissen würde nicht verloren gehen. Also würde ich toll finden. Das sind gute Ansätze, finde ich.
Ja, lassen wir das mal so stehen an der Stelle. Ihr hattet, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ich habe dich wahrgenommen bei einer Veranstaltung von Fröbel bei der IHK hier in Berlin. Die habt ihr zusammen, war eine Veranstaltung, die ihr zusammen mit der Sarah Wiener Stiftung veranstaltet habt. Und da hatten dein Kollege und du, als ihr auf dem Podium saßt, ihr hattet einen schönen Satz gebracht, den habe ich dann später noch in der Blogpost verarbeitet, oder eine schöne Aussage. Für Kinder ist es halt nicht nur wichtig, was es zum Mittag gibt, sondern auch, wie es auf dem Teller aussieht. So sinngemäß. Es ist halt wichtig, dass die Erbse die Möhre nicht berührt und irgendwie so. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Wie sieht ein guter Teller für Kinder aus?
Also im Prinzip gibt es den Teller an sich nicht. Man kriegt ihn gut hin, wenn die Kinder ihn selber zusammenstellen können. So, das ist eigentlich, glaube ich, der Knackpunkt. Also aus der Erfahrung heraus, ich habe mit meinen Kollegen zusammen so einen Leitfaden entwickelt für unsere Küchenkräfte, in dem wir das auch nochmal ganz klar beschreiben, dass wir den Kindern Komponenten anbieten müssen. Wir dürfen den nicht, also einen Auflauf zum Beispiel, das ist eigentlich für die Kita ein Essen, was die Hölle betiteln könnte.
So. Auch am elterlichen Essenstisch.
Es gibt bestimmt Kinder und es gibt immer welche, die damit kein Problem haben. Aber in der Regel ist es eine Katastrophe. Und wenn die Kinder aber die gleichen Zutaten aus diesem Auflauf einzeln vor sich stehen haben, dann ist es 90-prozentige Chance, dass diese Kinder alles davon essen werden. Sie haben aber ein Problem damit, dass ihnen das so vorgesetzt wird, dass es gemischt ist. So. Oder wie du sagst, also das ist ja so ein Learning, was alle jungen Eltern durchleben müssen. Ich habe etwas falsch aufgeschnitten, ich habe etwas falsch gefasst.
Genau.
Da geht für die Kinder eine Welt kaputt. So.
Und die Gabel liegt auf der falschen Seite des Tellers.
Wäre ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm, ja. Aber das ist halt, und das hat so ein bisschen noch nicht mal was mit, würde ich sagen, mit der Ernährung an sich zu tun, sondern eher mit der Thematik, dass Kinder da, also wenn es ums Thema Essen geht, sehr schnell und sehr früh verstehen, dass sie da eigenständig entscheiden können. Kinder werden von morgens bis abends durchgetaktet. Wir sagen, wann wir aufstehen, wann wir uns anziehen, wann wir das Haus verlassen. Also wir geben den Kindern alles vor und es geht in der Kita genauso weiter. Es gibt so viele Regeln, die einhalten müssen. Aber wenn wir beim Essen ankommen, da haben die Kinder die Macht. Solange wir nicht mit einem Trichter dastehen und denen irgendwie das Essen einflößen würden, haben die Kinder da relativ schnell, wo sie feststellen, hier entscheide ich, ob ich das möchte oder nicht. Mhm. Und dann geht's auch in der Regel, und das merkt man, meistens essen Kinder, bis sie 2 Jahre sind, sehr gut und alles. Und dann fängt's an, dass sie so ein bisschen mäkelig werden oder so Trennköstler nennt man sie. Und das hat meistens damit zu tun, dass Kinder selbstbestimmt werden. Sie stellen fest, ich kann hier Entscheidungen treffen. Und wenn das nicht so ist, wie ich will, dann könnt ihr mir gar nichts. Dann esse ich das halt nicht. Und das hat in der Regel nichts mit dem Essen zu tun oder mit den Lebensmitteln, sondern eher mit diesem im Kopf diese Entscheidungen treffen zu können. Und das ist so auch das, was ich vorher meinte, dass es da am anstrengendsten ist, Kinder zu was Neuem zu bewegen oder da dran zu bleiben. Aber es lohnt sich, wenn man diese Zeit investiert und lass das 1-2 Jahre sein, wo du das immer wieder versuchen musst, dem Kind das anzubieten, nicht Zwang aufbauen, weil Zwang, also das geht genau in die falsche Richtung dann zu dem, was man eigentlich erreichen möchte. Aber dieses Angebot ständig zu machen und vor allem es vorzuleben. Und ich finde, das sind sich Eltern ihre Vorbildfunktion meistens gar nicht so richtig bewusst. Manchmal reicht da schon das Augenverdrehen oder ein Blick irgendwie, so was man dem Partner zuwirft. Die Kinder sehen das ganz genau. Und das nehmen die direkt auf. Und wenn da jemand am Tisch sitzt, der vielleicht Salat nicht mag und er äußert es, dann habt ihr verloren. Die Kinder werden diesen Salat nicht anfassen. Außer sie haben schon einen sehr gesunden Bezug zu dem ganzen Thema. Aber vor allem in der Zeit ist es eher schwierig. Also Eltern können das immer gut vorleben. Und wenn sie diese Zeit überwunden haben, dann werden sie ein Kind vor sich haben, was einen richtig guten Bezug zum Essen haben wird, was sich auf neue Dinge einlässt, ohne davor zurückzuschrecken und was automatisch, ohne darüber nachzudenken, zu einem Salat greifen wird oder zum Gemüse greifen wird, zu all den Dingen, wo wir von vornherein sagen würden, oh, ist eher nichts für Kinder.
Brokkoli.
Brokkoli ist bei uns. Beispiel, ja.
Und dann nicht in der Farbe, in der Konsistenz und im Geschmack.
Und das ist auch was, da habe ich bei meinen Kindern damals viel mitgenommen, wo ich das gesehen habe. Es ist unglaublich wichtig, den Kindern immer wieder zu spiegeln, dass, wenn sie etwas jetzt nicht mögen, das kann daran sein, dass es vielleicht anders zubereitet wurde, dass es jemand anders zubereitet hat und dennoch sie nächstes Mal wieder den Mut haben sollten, es zu probieren, weil es könnte anders schmecken. Und ich war da ganz, ja, also nicht streng dahingehend, dass ich sie gezwungen habe zum Probieren, aber ich habe sie immer dazu angeregt und eingeladen, etwas probieren zu können. Und jetzt habe ich das so, dass meine Große, die, also ich muss eigentlich nur aussprechen, probier doch mal, und sie probiert schon. Und sie, also wir haben diesen Konsens. Und es ist aber auch so, wenn sie sagt, nee, mag ich nicht, dann akzeptiere ich das. Und dann ist es auch in Ordnung. So, und ich weiß genau, wenn ich das 2-3 Mal mache, kommt sie von alleine wieder und wird es einfordern. So, also das ist schon ein bisschen mit Psychologie zu begleiten, wenn man dieses Thema Ernährung und Kinder angeht.
Ich überlege jetzt gerade, habe ich jetzt irgendwas in der Thematik übersehen, was da noch unbedingt mit rein soll? Fällt dir noch was ein, wo du noch was ergänzen möchtest?
Also, ich glaube, wir haben das Wichtigste für mich, diesen Punkt der Finanzierbarkeit, also den hatten wir ja auch angesprochen. Ich finde, das sollte viel mehr irgendwie Thema werden. Also viel mehr, also allgemein die frühkindliche Bildung müsste viel mehr ins Thema kommen. Aber Ernährung generell, dass wir es nicht schaffen, in unserem Land eine Ernährung für alle Kinder zu stellen, das ist halt schon irgendwie, da kann man nicht stolz drauf sein. So, und ich sehe, es gibt Kommunen und Länder, die das alles realisieren und die gehen nicht bankrott deswegen. Und jetzt, also wenn du das zu Ende denkst, was passiert denn, wenn Kinder von Grund auf eine gesunde Ernährung verinnerlichen und sich ihr Leben lang vielleicht gesünder ernähren? Was für Auswirkungen hat es auf alle anderen Systeme, die da irgendwann mal anstehen? Und das ist einfach, ich glaube, das ist den Leuten noch gar nicht so bewusst. Die Krankenkassen würden entlastet werden, die Ärzte würden entlastet werden, allgemein das Gesundheitssystem an sich würde entlastet werden. Und das alles nur, indem wir es vielleicht schaffen würden, da eine vernünftige Basis auf die Füße zu stellen. So, dafür müssen wir eigentlich alle mehr kämpfen.
Ja, bin ich voll bei dir. Also dieses Thema, wie relevant sind Kinder und auch Jugendliche so im politischen und auch gesellschaftlichen Diskurs und wie sind unsere Prioritäten setzen? Da haben wir Prioritätensetzungen. Da haben wir echt noch ganz schön viel zu tun und das wird auch immer irgendwie übersehen. Und du hast gerade was gesagt, da würde ich gerne noch was zu ergänzen zu diesem. Es gibt Kommunen, die bezahlen das und die gehen auch nicht pleite. Also wir haben diese Diskussion in Berlin ja auch immer wieder. Ne? Berlin ist pleite, so. Das kann man ja nun wirklich nicht leugnen. Wir haben Finanzierungsprobleme an ganz vielen Stellen und deswegen ist auch immer wieder diese kostenfreie Schulmittagessen, was wir hier in Berlin haben, ist natürlich auch immer wieder Gegenstand von Debatten. So, können wir uns das so leisten? Sollen wir uns das so leisten? Dürfen wir uns das so leisten? Wie groß wäre ein Verwaltungsaufwand, wenn man sagen würde, man macht Kostenbeteiligung und so weiter? Kann man irgendwie rauf und runter diskutieren, aber die Frage ist dann für mich wirklich immer, was ist eigentlich die Priorität? Also wir reden jetzt bei einem 4-Jahres-Vertrag für die Caterer von 800 Millionen Euro insgesamt. Sind also 200 Millionen Euro im Jahr. So, jetzt ist es aber so, das hatten wir letztes Jahr, ich werde jetzt keine Namen der Wohnungsbaukonzerne nennen, aber wir hatten im letzten Jahr hier in Berlin 2 Wohnungsbaukonzerne, die Wohnungen aneinander übertragen haben und die haben sich über Shared Deals mal eben 900 Millionen Euro Steuern gespart. So, und statt diese 900 Millionen Euro irgendwo reinzuholen, diskutieren wir darüber, ob wir das Mittagessen irgendwie kostenbeteiligungspflichtig machen müssen. Und das ist was, was mich wirklich wahnsinnig aufregt.
Absolut was Unlogisches. Und jetzt würde ich sogar noch eine Behauptung aufstellen, wenn die nicht mehr die Verträge mit dem Caterer abschließen würden, sondern wenn die selber kochen würden, dann würden die weniger Geld dafür ausgeben müssen. Weil die müssten ja keinen Gewinn erwirtschaften. Und das muss man sich immer vor Augen halten. So Groß-Caterer, die machen das ja auch nicht zum Spaß. Und damit will ich auch nicht denen irgendwie was andichten, dass sie irgendwie sich daran bereichern würden oder so. Beim besten Willen nicht, weil dafür ist es dann doch zu wenig. Aber wenn man diesen Kurs einschlagen würde auf eigene Küchen in den Einrichtungen oder in den Schulen, das wäre auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht der bessere Weg. Mhm. So, und auch der finanziell bessere Weg.
Man müsste die Schulen erstmal umrüsten. Also alle Schulen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, sind alle nicht darauf ausgerichtet, dass man da eine Küche einbaut. Aber das wäre, fände ich auch gut.
Das ist vor allem, also ich habe das ja bei unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass ich hier daran gearbeitet habe, die Caterer quasi aus unseren Einrichtungen abzulösen. Und das hat sich bemerkbar gemacht, absolut. Also das finanziell merkt man das. Du kannst eigenständig immer günstiger arbeiten, wie wenn du das extern kaufen musst. Ja, und natürlich mit Aufwand verbunden. Aber was ist nicht mit Aufwand verbunden?
So. Für die Kinder kann man es ja mal machen.
Eben. Und das ist ja auch nur eine einmalige Aufwand, das zu installieren. Und wenn du das einmal hast, dann läuft das ja.
Alles klar. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Heiko, ich danke dir.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und dem Thema ein bisschen Platz bieten.
An diesem Freitagnachmittag. Und jetzt geht's auch alsbald ins Wochenende. Lieber Heiko, vielen Dank, dass du da warst. Danke für das Gespräch, für die vielen Informationen, für die Einblicke. Wie gesagt, ich werde noch ein paar Sachen in die Shownotes hier packen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal in Episode 86 geht's schon wieder ums Essen. Tatsächlich. Diesmal aus einer anderen Perspektive, aber ich werde noch nicht spoilern. Kommt aber demnächst. Essen bleibt wichtig. Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.